Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ich hoffe, Sie sind gestärkt und erfrischt, konnten die Pause gut nutzen für einen Kaffee oder für die frische Luft vor der Tür. Ich freue mich nun, die zweite Input-Referentin vorstellen zu dürfen. Sie sitzt hier schon. Sie kennen sie wahrscheinlich bereits durch die Leitung des Falter Medienressorts. Dort war sie unter anderem zuständig für Netzpolitik. Mittlerweile arbeitet sie als Medienredakteurin für das Nachrichtenmagazin Profil und veröffentlicht Ende April ihr zweites Buch. In ihren Recherchen beschäftigt sie sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung. Und in diesem Kontext setzte sie sich in ihrem ersten Buch, Der unsichtbare Mensch, mit der Anonymität und seinen Auswirkungen im Internet auseinander. In ihrem heutigen Vortrag beleuchtet sie die Hintergründe von Wut im Web und versucht Lösungswege aufzuzeigen, wie man dieser Hass- und Wutkultur entgegentreten kann. Wir freuen uns auf den Vortrag von Ingrid Brodig.
Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein und vielleicht ein bisschen Einblicke in die Hintergründe des Hass im Netz zu geben. Ich bin aber auch gespannt auf die Diskussion danach. Also wenn Sie Fragen haben, gerne auch aus der Praxis, würde mich das äußerst interessieren. Ja, ich möchte mit einem Beispiel anfangen, mit einem realen Fall, dem Fall von Mitchell Henderson. Mitchell Henderson war ein 13-jähriger Bursche aus Rochester, das ist eine Stadt im US-Bundesstaat Minnesota. Am 20. April 2006 nahm er das Gewehr seiner Eltern und erschoss sich damit. Der Fall erschütterte natürlich sein gesamtes Umfeld, seine Eltern, seine Familie, die Klassenkollegen, die Schulkollegen. Die Schule organisierte dann auch einen Trauerdienst für den Jungen und im Internet wurde eine Kondolenzseite eingerichtet. Das heißt, andere Internet-User konnten dort ihr Beileid ausdrücken oder ihre Trauer irgendwie schriftlich verarbeiten. Und an sich könnte man glauben, dass dieser Fall irgendwie damit endete, mit dem tragischen Suizid eines 13-jährigen Kindes. Aber die Geschichte endet hier nicht. Hier kommt nun der Hass im Netz ins Spiel. Auf der Kondolenzseite des Burschen schrieb eine Schulkollegin einen etwas ungeschickt formulierten Beitrag. Sie schrieb, ich lese es zuerst auf Englisch vor und dann auf Deutsch, "He was such a hero to take it all away. We miss him so much that you should know." Und so weiter. So ein recht langer Beitrag. Auf Deutsch übersetzt heißt es in etwa, er war so ein Held, alles aufzugeben. Wir vermissen ihn so sehr, das solltet ihr wissen. Das war zugegebenermaßen eine unbeholfene Formulierung. Das Wort Heldentum ist beim tragischen Suizid eines 13-Jährigen nicht der wirklich passende Ausdruck. Es handelt sich ja wohl eher um eine menschliche Tragödie als um einen Akt von Heldentum. Das Problem ist, dass manchmal sehr skurrile Details dazu führen, dass man sozusagen die wütende Masse im Netz auf sich zieht. Und so war das auch im Fall von Mitchell Henderson. Der ungeschickt formulierte Kommentar erhielt Aufmerksamkeit von Internet-Usern, vor allem aufgrund eines Grammatikfehlers. Die Schülerin hatte nämlich geschrieben, he was such an hero, und im Englischen müsste es korrekt heißen, a hero. Und das fanden die ziemlich lustig. An sich ist das ein total unrelevantes Detail, aber das Posting wurde immer weiter und weiter gereicht, bis es schließlich auf dem Diskussionsportal 4chan quasi eintraf und dort behandelt wurde, konkret in der Diskussionsgruppe namens B, wie der Buchstabe B. Und dieses Diskussionsforum ist einer der rauesten Orte im Internet. Dort wird regelmäßig einfach über Minderheiten, über Frauen, über alle möglichen besonderen anderen Menschen als jetzt die User dort selbst oder auch über die selbst hergezogen. Über Vergewaltigung von Frauen wird gescherzt, Afroamerikaner werden als Menschen zweiter Klasse dargestellt etc. B ist echt kein Ort für Menschen mit schwachen Nerven. Und dort wurden die User dann auf Mitchell Henderson aufmerksam und sie fanden das sehr lustig, dass dieses Kind so als Held dargestellt wurde. Die Gehässigkeit fand dann online und offline statt. Zum einen wurde behauptet, Mitchell Henderson hätte sich umgebracht, weil er kurz zuvor sein iPod verloren hatte. Was stimmt, aber es weiß niemand, warum sich dieses Kind in Wirklichkeit das Leben nahm. Das war einfach nur ein Detail, das die Internet-User herausgefunden hatten. Und sie machten dann Bildcollagen über sein iPod oder jemand ging tatsächlich zum Grab und legte ein iPod auf dieses Grab. Sie machten allerlei Witze über diesen N-Hero und reichten das herum. Gleichzeitig beschränkte sich diese Wut oder Schadenfreude nicht nur auf das Internet. Bei Mitchell Hendersons Eltern wurde dauernd angerufen und die User oder diese Menschen sagten dann Sachen wie »Hallo, ich habe Mitchells iPod« oder »Hallo, ich bin Mitchells Geist, die Eingangstür ist verschlossen, könntet ihr runterkommen und mich hineinlassen?« 1,5 Jahre lang dauerte das, dass die Eltern angerufen wurden. Und der Vater von Mitchell Henderson erzählte der New York Times, dass es großteils nach Kindern klang, die da einfach dumm anriefen und das lustig fanden. Der Fall ist aussagekräftig. Aus 2 Gründen. Erstens, weil oft sehr skurrile Details, Nebensächlichkeiten entscheidend sein kann, ob ein Fall hervorsticht. Also es hat nicht immer eine logische Folge, auf wen sich so quasi ein Mob stürzt. Und zweitens, weil er das klassische Werk von Internet-Trollen ist. Die persiflieren gerne, die machen sich sehr gerne über tote Jugendliche lustig. Generell zeichnet Internet-Trolle aus, dass sie sich amüsieren, wenn andere Menschen sich aufregen, wenn sie in Rage versetzt werden oder wenn sie irgendwie Leid verspüren. Man könnte sozusagen meinen, Internet-Trolle sind Hacker unserer Gefühle. Das heißt, sie wollen mit einer Wortmeldung ein Gefühl auslösen, ganz gezielt. Und im Grunde sind es immer sind es negative Gefühle. Der Begriff Troll ist leider im deutschsprachigen Umgang sehr ungenau. Oft wird schon jemand als Troll bezeichnet, wenn er einfach jemanden beleidigt hat oder wenn er sich ein bisschen unangenehm aufgeführt hat. Aber eigentlich ist das falsch. Der Begriff Troll kommt aus der englischen Anglersprache. Dort nennt man das als Trolling, wenn man auf einem Boot steht, den Köder quasi auswirft und mit dem Boot davonfährt. Der Köder ist dann im Wasser und Raubfische sehen ihn davonschwimmen und sie glauben, das ist ein Fisch und sie schnappen zu. Und ähnlich wie der Internet-Troll oder ähnlich wie beim klassischen Trolling will auch der Internet-Troll quasi jemanden an den Haken bekommen. Er schreibt einen verletzenden Kommentar und freut sich dann, wenn jemand anbeißt. Trolling kann extrem unterschiedlich sein. Es kann eben von so extremen Fällen wie bei Mitchell Henderson reichen, bei dem man sich quasi erfreut hat an der Pein über den Tod eines Jugendlichen, bis hin zu harmloseren Fällen, wo es eigentlich um Provokation geht. Zum Beispiel gehen Trolle gerne in Internetforen hinein und posten dort als ahnungslose User und stellen ganz naive Fragen, die aber darauf abzielen, User einfach in Rage zu versetzen und die Community untereinander in Streit zu bringen. Trolle sind Provokateure, die es erfreut, wenn andere streiten oder eben auch Leid spüren. Und mir war lange Zeit ein Rätsel, warum Menschen das tun, was Trolle antreibt. Warum verbringt jemand Stunden seines Lebens damit, andere Menschen in absurde oder frustrierende Diskussionen zu bringen oder ihnen gar Leid zuzufügen? Welchen Mehrwert schöpfen Trolle daraus, dass sie mit ihren Handlungen nichts außer verbrannter Erde zurücklassen? Ich habe 2 Antworten auf die Frage. Die eine stammt aus der Internetkultur und die andere aus der Wissenschaft. Und interessanterweise sind sie beide durchaus ähnlich. Viele von Ihnen kennen sicher die 3 Buchstaben LOL, ausgesprochen LOL, kurz für Laughing Out Loud. Das ist Chatsprache, mit der man signalisiert, dass man etwas lustig findet. Weniger Menschen kennen schon den kleinen gehässigen Bruder von LOL, der heißt LULZ, geschrieben L-U-L-Z. Das ist eine Abwandlung von LOL und wird gezielt auch dann genutzt, wenn man sich bosartig über etwas lustig macht. LULZ sind quasi der Ausdruck von Schadenfreude. Zum Beispiel schreiben Trolle, wenn sie online jemanden irgendwie Pein zugefügt haben oder in Rage versetzt haben, schreiben sie dann: I did it for the LULZ. Ich habe es für die LULZ getan. Sie taten es quasi, weil sie sich darüber lustig machen wollten, wie Leute in ihre Falle tappen, in ihre emotionale Falle, die sie da aufgestellt haben. Es gibt auch Bilder, die dies illustrieren. Ich sage Ihnen gleich, ich habe eine Grafik vergessen, das ist Mitchell Henderson, der Junge. Das war ungefähr kurz vor seinem Suizid. Und auch damals ging es um die Lals. Und nur um zu illustrieren, wie dieser Humor aussieht, zeige ich Ihnen dieses Bild. Ich tat es für das Lals mit Adolf Hitler. Und das ist klassischer Trollhumor. Da geht es einerseits darum, Menschen durchaus auch eine gewisse emotionale Pein, weiß ich nicht, aber einen Schock durchzuführen. Es ist eine Schadenfreude und eine Freude an der Provokation, die im Begriff Lals mitschwingt. Ja, und die zweite Erklärung, die hat wenig mit dem Begriff Lals zu tun, ist aber ganz ähnlich, die stammt aus der Wissenschaft. Kanadische Wissenschaftler haben eine sehr interessante Studie durchgeführt, um herauszufinden, wer diese Trolle sind und was sie antreibt. Sie haben vor allem die Affinität der Trolle zu der sogenannten dunklen Tetrade untersucht. Vielleicht sagt Ihnen der Begriff etwas. Die dunkle Tetrade sind Eigenschaften, die Menschen aufweisen, konkret die Eigenschaften Sadismus, Machiavellismus, Psychopathie und Narzissmus. So, jetzt muss ich kurz die Zahl raussuchen, genau. Mit zwei unterschiedlichen Fragebögen wurden insgesamt 1215 Amerikaner befragt über ihr Online-Verhalten und ihre Einstellungen. Und sie wollten herausfinden, wer einem Troll entspricht und wer diese Menschen sonst noch sind. Und ihre Ergebnisse sind ziemlich spannend. Zum einen stellte sich heraus, dass Trolle großteils Männer sind. Und das zweite ist, dass die stärkste Eigenschaft, die diese Trolle aufwiesen, der Sadismus war. Eigentlich ist es gar nicht so verwunderlich. Sadistische Persönlichkeiten erfreuen sich daran, wenn sie anderen Menschen Schmerz zufügen. Aus diesem Grund ist diese Studie auch, Sie können sie online nachlesen, aus diesem Grund ist diese Studie auch Trolls just want to have fun benannt. Trolle wollen einfach nur Spaß haben. Die finden das halt lustig. Ich habe mit Delroy Paulhus gesprochen, das ist einer der Autoren der Studie und forscht seit Jahrzehnten zu sogenannten dunklen Persönlichkeiten. Das sind Menschen, die eben zum Beispiel dazu tendieren, Eigenschaften wie Psychopathie, Narzissmus, Machiavellismus oder eben Sadismus zu zeigen. Und ich habe ihn zu diesen Trollen befragt, was sie antreibt und wie das Internet da auch eine Rolle spielt. Er sagte zu mir, das Internet bietet sich als Vehikel für diese Person an, ihre sadistischen Impulse auch auszuleben. Auch vor dem Internetzeitalter gab es gewiss Sadisten. Nur haben sie womöglich davor zurückgeschreckt, das auch zu zeigen. Aus Angst vor Konsequenzen. Genau diese Tatsache ist ein tragischer Aspekt der Digitalisierung, dass dieses Tool, das ein wunderbares Potenzial zum menschlichen Austausch bietet, derzeit sehr häufig von jenen missbraucht wird, die einfach nur andere zu ihrer eigenen Belustigung drangsalieren wollen. Problematische Aspekte der eigenen Persönlichkeit können umso leichter, denn umso häufiger konsequenzenlos im Internet ausgelebt werden. Trolle sind eine der extremsten Formen problematischer User im Netz, aber man muss jetzt dazu sagen, sie sind eine eher kleine Gruppe. Sie alleine können noch nicht erklären, was wir Tag für Tag an Hass und Aggression online erleben. Es scheint, als würde es Menschen umso leichter fallen, online gewisse Dinge zu sagen. Es würden ihnen online gewisse Beleidigungen schneller über die Lippen rutschen oder genauer gesagt über die Tastatur. Und genau darum geht es. Das ist nämlich ein wesentlicher Unterschied. Im Internet diskutieren wir zum größten Teil schriftlich. Sicher verwenden wir ab und zu Skype oder andere Videochat-Programme, aber meistens kommunizieren wir, indem wir etwas ins Smartphone eintippen oder indem wir in der Tastatur etwas eintippen. Und dadurch gehen sehr wichtige Signale verloren. Man sieht nicht die Mimik und Gestik des anderen, man sieht nicht das physische Gegenüber. Doch genau diese nonverbalen Signale fördern nachweislich die Empathie. In der Fachsprache wird das als Unsichtbarkeit im Internet bezeichnet. Man sieht es nicht, wenn man den anderen beleidigt hat. Man kriegt nicht mit, wie er gekränkt den Blick zu Boden richtet oder wie vielleicht sogar Tränen langsam in die Augen kommen. Man muss sich nicht unmittelbar mit den Emotionen, die man da auslöst, beschäftigen. Und das ist ein Grund, warum Menschen Äußerungen eintippen, die sie kaum jemandem ins Gesicht sagen würden. Das Gefühl von Unsichtbarkeit enthemmt uns, erkannte der Psychologe John Saller von der Rider University schon vor mehr als 10 Jahren. Er entwickelte die Theorie des Online-Disinhibition-Effekt, zu Deutsch des Online-Enthemmungseffekt. Dieser nennt Faktoren, warum Menschen oftmals ruppiger sind. Und einer dieser Faktoren ist die Unsichtbarkeit, ein anderer ist zum Beispiel auch die Anonymität. Es macht natürlich schon einen Unterschied, wenn Menschen gar nicht mit ihrem Namen dazu stehen müssen, was sie da gerade schreiben. Aber die Anonymität allein kann die Aggression nicht erklären. Das sehen Sie zum Beispiel Tag für Tag auf Facebook, wo viele Menschen mit ihrem echten Namen wirklich unglaubliche Dinge verbreiten. Dementsprechend wichtig ist eben auch die Unsichtbarkeit. Und vor allem, wenn wir von Unsichtbarkeit reden, ist da Augenkontakt gemeint. Dies zeigt auch eine Studie der israelischen Forscher Noam Lapidot-Leffler und Asi Barak. Bei dieser Untersuchung mussten Probanden in Zweiergruppen miteinander ein schwieriges Szenario ausverhandeln. Und bei einem Teil der Gruppen wurde der Augenkontakt mittels Webcam hergestellt. Und in diesen Gruppen fielen auffällig weniger Beleidigungen und Bedrohungen. In dem Moment, selbst wenn man die Identität des anderen nicht kannte, in dem Moment, wo man jemanden in die Augen sah, und sei es nur über Webcam, war es viel schwieriger, grob zu der Person zu sein. Dies ist ein extrem wichtiger Grund, warum man sich so leicht tut, Garstigkeiten online zu verbreiten. Der zweite Grund ist schon ein bisschen technischer. Es gibt seit geraumer Zeit die Sorge, dass im Internet sogenannte Echokammern entstehen. Das sind digitale Räume, in denen man hauptsächlich Meinungen und Informationen erhält, die das eigene Weltbild bestätigen. Man trifft in diesen digitalen Echokammern Gleichdenkende und wird von Seiten informiert, die ganz ähnlich sind. Wie ein Echo hallt die eigene Meinung dauernd zurück. Heute reichen beispielsweise ein paar Klicks auf Facebook, um sich ganz intensiv mit einem Thema aus einer ganz speziellen Richtung zu informieren. Im Grunde macht diese Möglichkeit zur Spezialisierung ja den Reiz des Internets aus. Es ist einfach toll, dass, egal was meine Leidenschaft, was mein Hobby ist, ich mich immer online dazu informieren und weiter hineinlesen kann. Problematisch wird es allerdings dann, wenn einzelne Gruppierungen zur fundamentalen Opposition zum Rest der Gesellschaft werden. Wenn sie keinen Austausch mehr mit Andersdenkenden wollen oder diese hauptsächlich dann online antreffen, wenn sie quasi sich mit denen ordentlich verbal anlegen oder sie auch wegmobben wollen. Und problematisch ist das auch aus zweiter Sicht, nämlich dann, wenn man in einer Echokammer sitzt, dort vielleicht ein sehr raues Klima herrscht und gar kein Widerspruch mehr auftaucht. Gar kein Widerspruch, der sagt, Moment, ich finde, ganz so arg sollten wir vielleicht nicht über Flüchtlinge reden oder ganz so arg sollten wir vielleicht nicht über diese oder jene Person reden. Wenn dieser Widerspruch nicht mehr sichtbar ist, dann kann das problematisch werden. Und das Interessante ist, das klingt jetzt vielleicht recht theoretisch, Echokammern, graue Theorie, man kann bereits diese Echokammern im Internet messen. Das ist nicht einfach nur eine vage Erfindung, das lässt sich bereits statistisch belegen. Italienische und amerikanische Forscher haben eine sehr interessante Untersuchung durchgeführt. Sie analysierten Facebook-Seiten, italienische Facebook-Seiten. Der eine Teil der Facebook-Seiten, das waren Dutzende Seiten, waren Verschwörungstheorie-Seiten. Also Seiten, wo man hingeht und dann liest man, dass es eine geheime Weltordnung gäbe und die würde längst alles leiten. Oder man liest, dass die Kondensstreifen am Himmel in Wirklichkeit der Versuch sind, die Bevölkerung zu vergiften. Das ist die sogenannte Chemtrails-Theorie. Und sie analysierten auch noch eine andere Art von Facebook-Fanseiten, das sind Wissenschaftsseiten. Also quasi wirklich das totale Gegenteil. Also Seiten, wo wissenschaftliche News präsentiert wurden, wie zum Beispiel der neueste Beleg, dass Impfungen nicht Autismus hervorlösen. Also sehr unterschiedliche Gruppierungen fanden sich dann dort. Und sie haben analysiert, welche Postings diese Seiten in den vergangenen 5 Jahren geteilt haben. und welche User mit diesen Postings interagiert haben, wer sie geteilt hat, also wie dann rund um diese Postings dann weiter ein Austausch stattfand. Und das Interessante war, sie sahen, dass diese unterschiedlichen Gruppen nahezu nie in Kontakt miteinander gerieten. Die Anhänger von Verschwörungstheorien tauschten sich großteils untereinander aus. Und die Anhänger von Wissenschaftsnachrichten tauschten sich auch großteils untereinander aus. Und ganz am Rande in einer anderen Studie fanden die Forscher dann auch noch heraus, wenn diese zwei Gruppen durch Zufall doch einmal in Kontakt kommen, verstehen sie sich überhaupt nicht gut. Wenig überraschend, aber ja. Die Wissenschaftler nennen das homogene polarisierte Cluster. Und in ihrer Studie schrieben sie dazu auch, User tendieren dazu, sich in Communities mit demselben Interesse zu aggregieren. Dies schadet der Informationsqualität und führt zu einer starken Vermehrung von voreingenommenen Sichtweisen, geschürt durch nicht belegte Gerüchte, Misstrauen und Paranoia. Da kann man schon daraus herauslesen, dass extrem homogene Netzwerke demokratische Gefahren beherbergen. Aber genau genommen wissen wir das eigentlich nicht erst seit dem Internet, sondern schon lange, lange vorher. Das legten bereits Experimente nahe, die der Psychologe Solomon Asch in den 1950er Jahren durchführte. Vielleicht sind manchen von Ihnen diese Experimente bekannt. Solomon Asch setzte dabei 7 bis 9 Studienteilnehmer an einen gemeinsamen Tisch und die Probanden bekamen 4 Striche zu sehen. So sah das in etwa aus. Es sah ein bisschen anders aus, weil das war ja in den 1950er Jahren, aber so sahen diese Striche aus. Und man sieht sofort, welche der beiden Striche gleich lang sind. Die Aufgabe sollte bewusst einfach sein, um etwas zu messen. Nämlich, was passiert, wenn man glaubt, dass die Mehrheit das anders sieht als man selbst. Denn am Anfang, was wichtig ist, in Wirklichkeit war in der Gruppe nur ein Studienteilnehmer und alle anderen Anwesenden waren gebrieft worden. Die waren instruiert worden, was sie sagen sollten. Und am Anfang sagten die noch immer richtig, was die beiden gleich langen Linien waren und der ahnungslose Studienteilnehmer dachte sich, ah super, das ist ja sehr einfach, aber irgendwann änderte sich das. Und dann sagten die Studienteilnehmer geschlossen immer, dass 2 falsche Linien gleich lang waren. Und das muss eine furchtbar unangenehme Situation gewesen sein, wenn jeder Einzelne im Raum, außer man selbst, irgendwie blind ist oder total seltsam und vehement das anders sieht. Das führte dazu, dass sehr viele Studienteilnehmer auf einmal auch sagten, dass 2 falsche Linien gleich lang waren. Sie schlossen sich häufig also der Mehrheitswahrnehmung an. Im Nachhinein wurden die Studienteilnehmer auch befragt. Und das Interessante ist, ganz viele gaben dann zu, dass sie schon gesehen hatten, dass das die falschen Linien waren, aber das irgendwie so beklemmend war und sie eben auch die richtige Antwort im Gruppensinne geben wollten. Andere hingegen begannen sogar richtig an sich zu zweifeln und fragten sich, ob sie irgendwie Probleme mit den Augen haben oder was da los sei. Generell war das Experiment für die Studienteilnehmer keine angenehme Situation. Wirklich spannend ist aber, dass der Psychologe Asch das Experiment mehrere Male wiederholte und immer wieder so einzelne Parameter veränderte. Er testete dann auch, ob es einen Unterschied machte, wenn die falsch liegende Mehrheit nicht mehr einstimmig war. Und das machte einen großen Unterschied. Dazu notierte Asch etwas später, die Anwesenheit eines unterstützenden Partners nahm der Mehrheit viel von ihrer Macht. Deren Druck auf das widersprechende Individuum wurde auf 1/4 reduziert. Das bedeutet, die Probanden antworteten nur mehr auf 1/4 so oft falsch, wie sie das getan hatten, als es den Druck einer einstimmigen Mehrheit gab. Und das Interessante ist sogar, wenn einer quasi von der Mehrheitsmeinung wegging oder das anders sagte, selbst wenn er etwas Falsches sagte, taten sich Menschen leichter, ebenfalls quasi abzuweichen. Die andere Person musste nicht einmal zustimmen, sie musste nur anwesend sein und wahrnehmbar sein. Ich glaube, das ist recht wichtig, wenn man mit Jugendlichen arbeitet, um zu verstehen, dass nicht nur Jugendliche, sondern alle Menschen unglaublich beeindruckbar sind vom Gruppenzwang. Und interessanterweise, gerade was den Hass im Netz betrifft, ist das ein wichtiger Aspekt, um zu verstehen, wie wir zum Beispiel extreme, rudelartige Aggressionsmuster verhindern können. Es gibt auch bereits wissenschaftliche Aufsätze dazu, dass Shitstorms beispielsweise verhindert werden können, wenn nur rechtzeitig in der eigenen Echokammer sozusagen ein Widerspruch auftaucht. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, nicht jeder einzelne meiner Freunde haut jetzt auch auf diese Person ein, werde ich vielleicht auch zurückhaltender. Das ist eine unglaublich wichtige Information, wenn man sich fragt, wie kann ich verhindern, dass es online so ein extrem hartes Klima gibt. Ja, ich möchte noch ganz kurz auf das Thema Cybermobbing eingehen, das natürlich keine, sagen wir, reine Erfindung des Internets ist. Mobbing hat es schon lange gegeben, bevor es das Netz gab. Das Internet bringt aber insofern eine neue Dramatik hinein, als dass wir uns heutzutage schwerer tun, uns von Mobbing zu schützen. Viele kennen das wahrscheinlich selbst aus der Arbeit. Das Problem ist, aufgrund des Internets fehlen die Erholungsphasen von Mobbing. Wer früher in der Schule beispielsweise gehänselt, kontinuierlich fertig gemacht wurde, der hatte wenigstens seine Ruhe, wenn er dann nach Hause ging, wenn er mit den Nachbarskindern spielen konnte, die oft gar nicht wussten, wie sehr man der Buhmann anderswo war. Wenn Kinder und Jugendliche heute gemobbt werden, findet das großteils im Netz statt, auf Gruppen, auf WhatsApp oder durchaus auch auf Facebook. Abschalten ist da oft keine Option. Mir erzählte mal ein 26-jähriges Opfer von Mobbing, wie unglaublich belastend das ist. Jeden Tag, also es ist wirklich schlimmer, jeden Tag musste sie online ihren eigenen Namen googeln und auf Facebook schauen, nur um zu überprüfen, ob der schon wieder in ihrem Namen ein Profil angelegt hatte und unglaubliche Gemeinheiten verbreitet hatte. In diesem Sinne finde ich es grundsätzlich sehr gut, dass heuer auch das Strafgesetzbuch verschärft wurde und Cybermobbing jetzt ein eigener Paragraph ist, der sogar mit 1 bis 3 Jahren bestrafbar ist, wenn quasi kein Suizid beim Opfer stattfand, dann bis zu 1 Jahr Haftstrafe. Wenn es sogar zum Suizid des Opfers kam, gibt es bis zu 3 Jahre Haftstrafe. Das möchte ich am Rande erwähnen, um zu sagen, dass sich hier schon sehr viel getan hat. Und mich würde sehr interessieren, vielleicht auch in der Diskussion, wie Sie diesen Paragraphen gegenüberstehen. Ich glaube aber, dass es falsch wäre, Phänomene wie Cyberbombing rein juristisch oder rein technisch zu behandeln. Mobbing gibt es ja nicht erst seit dem Internet, wie schon gesagt. Es ist nur leichter geworden. In meinen Augen ist, wenn Menschen von Mobbing betroffen sind, vor allem eben gerade diese menschliche Ebene wichtig. Also, dass die Opfer auch gestärkt werden, dass zum Beispiel in der jeweiligen Klasse gearbeitet wird und dass auch zum Beispiel bei erwachsenen Betroffenen genügend Unterstützung wirklich face-to-face da ist. Das bringt uns nämlich zurück zum Thema Unsichtbarkeit. Was können wir gegen Hass und Hämme im Netz tun? Wenn man die Möglichkeit hat, jemanden persönlich anzusprechen, dann kann ich nur empfehlen, tun Sie das. Weil Sie dort die Empathie leichter hervorrufen können, als in einer rein schriftlichen Kommunikation. Ich weiß nicht, ob noch Zeit ist. Okay, ja gut, schauen wir. Ich sage Ihnen noch ein Beispiel und dann möchte ich noch ganz, ganz schnell 2 mögliche Antworten auf generell Hass im Netz geben. Es handelte sich um ein Beispiel, ein 12-jähriges Mädchen aus Österreich, ich sage nicht genau wo, nennen wir sie Rebecca, die war so eher pummelig und ziemlich unsicher, die, wenn sie Bahn ging, dann zog sie sich auch immer ein T-Shirt an. Und dieses Mädchen war eher schon so die Uncoole in der Klasse und 2 andere Mädchen hatten es auf sie abgesehen und sprachen mit einem Burschen, dass er sie irgendwie dazu überreden soll, Nacktbilder zu produzieren. Und der Bursch tat das, der freundete sich mit ihr auf WhatsApp an, bat sie um Hilfe bei der Schularbeit, flirtete dann auch und nach schöpfte das Mädchen Vertrauen. Er schickte ihr dann ein Foto ihres Penis via WhatsApp und sagte, jetzt bist du dran, und sie schickte ihm dann ihren Busen. Und als das Mädchen am nächsten Tag in die Schule ging, hatte jeder dort das Bild. Man muss sich das so vorstellen, für das Mädchen ist dann wirklich der schlimmste Albtraum eingetreten. Die wollte ja schon nicht einmal ohne T-Shirt baden gehen, dann hatten alle ihren Busen gesehen. Ja, das ist interessant, eben wie das funktioniert, denn ziemlich viel später kam durch Zufall eine Psychologin in diese Klasse, die Workshops macht. Und sie merkte dann in dieser Fragestellung, dass da irgendwas los war. Und schließlich kam sie drauf, dass dieses Mädchen schweres Mobbing hinter sich hatte und schon 2-mal versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Und mit der Arbeit in der Klasse, vor allem mit so quasi Gruppenarbeiten, wo man merkt, wie unangenehm das ist, wenn man an den Rand gestellt wird, tat sich in der Klasse etwas und vor allem aber lernte das Mädchen ein neues Selbst quasi Verständnis, auch eine gewisse Selbstsicherheit. Und das meine ich, dass wenn wir den Hass im Netz auf so einer persönlichen Ebene bekämpfen wollen, brauchen wir wahrscheinlich die persönliche Ebene face to face. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen Tipp geben, was Sie selbst tun können in vielen Online-Diskussionen. Das Problem ist nämlich online, das betrifft jetzt nicht klassisch nur Jugendliche, sondern alle, ein Problem ist online, dass sehr viele Diskussionen so erhitzt sind, weil Menschen mit falschen Erwartungshaltungen herangehen. Vielleicht kennen Sie das, online wird heftig diskutiert, man liest mit, ärgert sich und denkt sich, man muss jetzt schnell irgendwas richtigstellen und irgendwie eine halbe Stunde später oder drei Stunden später ist man ganz komplett fertig, weil irgendwie am Ende alles entgleist ist, alle haben sich gegenseitig beleidigt und irgendwie ist nichts herausgekommen. Zumindest, wenn Sie viel online sind, werden Sie viele dieser Diskussionen verfolgen. Ein Problem dabei ist ein Phänomen namens Sivoti. Sivoti ist eine Abkürzung für Someone is wrong on the Internet. Es ist keine wissenschaftliche These, sondern es stammt ursprünglich aus einem Webcomic. Der Zeichner Randall Munroe von der Webseite XKCD hatte diese Zeichnung entworfen. Ich beschreibe sie ganz kurz. Man sieht ein Strichmännchen am Computer und eine Stimme aus dem Off ruft, kommst du jetzt ins Bett? Daraufhin sagt das Männchen, ich kann nicht, das ist wichtig. Jemand hat Unrecht im Internet. Oder auf Englisch eben, I can't, this is important, someone is wrong on the Internet. Deswegen heißt es Sivoti. Und dieser Satz entlarvt, warum Online-Diskussionen oft zum Scheitern verurteilt sind. Zum einen ist es unrealistisch bei 3,2 Milliarden Internet-Usern, dass man es immer schaffen wird, das letzte Wort zu haben. Also das ist kein wirklich vernünftiger Zugang. Zweitens ist es aber auch unrealistisch auf persönlicher Ebene. Wenn jemand zum Beispiel radikal meint, dass, ich weiß nicht, Vermögenssteuern unmenschlich sind oder wenn jemand radikal meint, dass Vermögenssteuern unabdingbar sind, dann ist es unrealistisch, dass ich mit drei Postings die Meinung der Person umstimmen werde. Und wenn jemand hart über Flüchtlinge oder Minderheiten schreibt, dann ist es auch unrealistisch, dass ich mit drei Fakten, die ich jetzt schnell zusammengegoogelt habe oder auch mit dem bestverfasstesten, eloquentesten Posting die Person auf einmal überzeugen werde. Trotzdem führen wir viele Diskussionen so. Und wenn ich aber einmal für mich selbst erkannt habe, dass das unrealistisch ist, dann ist es ein unglaublich befreiend. Wenn man sich selbst gar nicht mehr den Druck macht, dass man jetzt jeden überzeugen muss, sondern man kann sich eine wichtigere Frage stellen, was könnte denn stattdessen aus der Diskussion herauskommen? Und da möchte ich Ihnen zwei Ideen geben, die, glaube ich, oft viel bessere Ansätze sind für das Diskutieren im Internet. Die erste Idee ist, häufig genügt es auch schon, dem Opfer von Hass und Häme einfach den Rücken zu stärken. Es muss ja gar nicht immer jemand sein, dem man zustimmt. Vielleicht beobachten Sie auch, wie mehrere Menschen mit jemandem diskutieren, mit dem Sie auch nicht einer Meinung sind, aber wo Sie sagen, das ist jetzt zu hart, das ist irgendwie so gnadenlos in der Tonalität, da sollte man was machen. Dann kann man zum Beispiel schreiben, ich stimme XYZ auch nicht unbedingt zu, aber ich glaube, wir sollten vielleicht alle ein bisschen mehr auf unsere Tonalität achten. Oder wenn Sie jemandem zustimmen, können Sie schreiben, ich sehe das auch so, lass dich nicht einschüchtern. Diese Worte sind unglaublich wichtig. Allein erinnern Sie sich an Solomon Asch, dass die Person sieht, dass nicht jeder gegen sie ist. Allein das kann viel helfen. Und der zweite Zugang ist ablenken oder das Thema wechseln. Führen Sie die Diskussion von der Aggression weg. Und da gibt es noch einen allerletzten Aspekt, den ich ganz schnell noch bringe. Wenn ich sage, Aggression aus der Diskussion herausnehmen, dann kann man eben einerseits ablenken, man kann versuchen, die Diskussion auf Werte zu führen, wo mehrere Menschen zustimmen. Aber ein Trick ist besonders effizient und das ist Humor. In dem Moment, wo ich über etwas lache, vergesse ich zumindest für diesen ganz kurzen Moment meine Aggression. Und sehr oft sind so Wuteruptionen im Internet ja eher so ein spontanes Bauchgefühl. Das ist nichts Nachhaltiges, das ist oft nichts, wo die Person 3 Jahre lang sich daran erinnert, dass sie mal irgendwas Böses geschrieben hat, sondern sie war kurz wütend und hat irgendwas Deftiges geschrieben. Und da kann es sehr hilfreich sein, davon abzulenken oder das Ganze auf eine andere Ebene zu bringen. Humor hat 2 ganz wesentliche Eigenschaften. Zum einen kann Humor zeigen, dass man sich nicht unterkriegen lässt, dass man sich auch wenn man angefeindet wird, eben nicht wirklich eingeschüchtert fühlt, dass man sich nicht so schnell mundtot machen lässt. Das hat übrigens schon Sigmund Freud festgestellt, als er schrieb, der Humor hat nicht nur etwas Befreiendes wie der Witz und die Komik, sondern auch etwas Großartiges und Erhebendes. Das Großartige liegt offenbar im Triumph des Narzissmus in der siegreich behaupteten Unverletzlichkeit des Ichs. Das Ich verweigert es, sich durch die Veranlassungen aus der Realität kränken, zum Leiden nötigen zu lassen. Es beharrt dabei, dass ihm die Traumen der Außenwelt nicht nahe gehen können. Wer auf einen Hasskommentar mit Humor reagiert, zeigt, du gehst mir nicht so nahe, wie du das vielleicht gern tun würdest. Aber es gibt noch einen zweiten, noch, finde ich, bewegenderen Aspekt bei dem Ganzen. Manchmal ist Humor sogar eine Möglichkeit, Kritiker für einen, für sich zu erobern oder Respekt von Menschen zu ernten. Ich will Ihnen noch abschließend eine Anekdote dazu erzählen, die das so ein bisschen auf einer ganz anderen Ebene erzählt. Aber der britische Sänger James Blunt, vielleicht kennen manche von Ihnen ihn, der ist auf Twitter sehr erfolgreich und ganz viele Menschen folgen ihm, aber auch einige Menschen schreiben ihm dort, wie sehr sie ihn hassen und wie lächerlich sie seine Musik finden und was weiß ich. Und er ist bekannt dafür, sehr geschickt auf allerlei Arten von Tweets zu reagieren. Einmal schrieb ein Engländer an ihn adressiert folgenden Tweet: James Blunt looks like my left testicle. Das ist auf Deutsch, James Blunt schaut aus wie mein linker Hoden. Und James Blunt hätte eigentlich jedes Recht gehabt, einfach wütend darauf zu reagieren oder einfach das Posting zu ignorieren oder es zu melden, was weiß ich. Hat er aber nicht gemacht. Stattdessen hat er etwas gemacht, was viel schwieriger ist, wenn man mal angefeindet wird, was emotional oft wirklich, wirklich schwer ist. Er hat keck und mit auch durchaus Selbstironie darauf reagiert. Der User schrieb ihm, du schaust aus wie mein linker Hoden, und James Blunt antwortete, dann solltest du dringend zum Arzt gehen, then you need to see a doctor. Und das Beeindruckende war, das hat nicht nur extrem vielen Menschen getaugt, also das waren über 4000 Retweets, die es dann gab, das hat nicht nur extrem vielen Menschen gefallen, sondern auch dem User, der diesen ursprünglich verletzenden Tweet verfasst hatte, und der hat dann etliche Male darauf geantwortet und hat Sachen geschrieben wie, ich glaube es nicht, oder er ist nun mein liebster Prominenter. Und etwas später schrieb der User dann allen Ernstes auch noch, ich wünschte, ich hätte seine Pfiffigkeit. Ich bringe dieses Beispiel ein, um noch abschließend einen Punkt zu machen. Ich glaube, einen großen Teil des Problems des Hass im Netz können wir damit lösen, dass wir auf Hass eben nicht mit Hass reagieren. Und vor allem, dass wir uns eben nicht infizieren lassen von dieser Emotion, die im Kern Empathie erstickt. Sondern, dass jeder und jede für sich versuchen kann, so Strategien zu entwickeln, wie man nicht hasserfüllt sein kann. Auch wenn das muss man sagen, sicherlich oft nicht ganz so einfach ist. Danke.
Also, kannst du, wie Sie möchten. Bitte schön. Also vielen Dank für den sehr spannenden Vortrag. Wir haben wirklich einiges gehört, Tipps bekommen, direkte Fragen auch ins Publikum sind gestellt worden. Es ist leider nicht so viel Zeit noch übrig, aber Zeit für zwei Fragen hätten wir noch. Und da bin ich mir sicher, sind einige Fragen oder Anregungen schon vom Publikum? Bitte schön.
Danke. Das wird wahrscheinlich eine lange Frage und auch eine lange Antwort brauchen. Man darf nicht mit Hass reagieren, das ist mal verständlich. Die Frage ist, was bedeutet das für die Jugendarbeit? Inwiefern ist es jetzt auch Aufgabe der Jugendarbeit zu intervenieren oder auch nicht zu intervenieren? Also soll dann auch im digitalen Feld interveniert werden oder nicht? Soll das in der realen Welt passieren? Die Frage ist, wer ist dafür zuständig, auf welcher Ebene? Also auch der Transfer in die Praxis stellt sich da für mich einfach,
Das wäre jetzt auch tatsächlich noch ein, glaube ich, nochmal 30-minütiger Vortrag, ein bisschen umfassender. Aber vielleicht ganz grundsätzlich. Zum einen glaube ich, dass viele Menschen, die online eine gewisse Härte zeigen, dass die eben durchaus aufgrund des Internets zusätzlich jetzt enthemmt sind. Aber gerade was Jugendliche betrifft, ist, glaube ich, in der Schule ein Sensibilisierungstraining, und es gibt auch Studien dazu, extrem hilfreich, dass gewisse besonders so rudelartige Phänomene nicht auftreten. Also dass es diesen Widerspruch, diese Stimme des Widerspruchs noch gibt. Das heißt, ich glaube, ein sehr guter Zugang wäre schulische Arbeit, weil ich da einfach alle irgendwann im Alter abgreifen kann und ihn versuchen kann, ihn quasi so etwas wie Empathie näher zu bringen. Das ist jetzt ein Wunsch, der sicherlich sinnvoll wäre. Es gibt zum Beispiel wunderbare Trainings, auch Sarah macht das, die gehen an Schulen und die machen dann auch so Gruppenarbeiten. Und dann können, erstens sind das oft so Momente, wo sich Schüler so aufstellen und sagen müssen, wie hasserfüllt ist ein Posting, oder sie müssen Postings hören. Das zeigt ihnen dann emotional, wie sich das anfühlt, wenn man das auf einmal so mitkriegt. Das heißt, das ist so Sensibilisierung. Und dann gibt es auch so Trainings wie, das ist wirklich lustig, man sollte mal, auch können Sie selbst einmal machen, versuchen Sie mal nur, vielleicht auch nur fiktiv, wie ein hasserfüllter User zu posten, der auch vielleicht irgendwas behauptet. Man wird sehen, wie lustig das gewissermaßen ist, weil jemand, der einfach nur sich von Emotionen treiben lässt, kann viel leichter diskutieren als jemand, der dann immer nachrecherchieren muss oder der von irgendwas zurückgehalten wird. Und das zeigt einem dann, dass das hilft einem sehr, darauf zu reagieren, eben, dass man weiß, okay, die Person werde ich nicht mehr überzeugen, aber das Wichtige ist, dass ich sie einbremse. Und für die Jugendarbeit, ich glaube, ich habe da jetzt wirklich keine gute, ganz wahnsinnig tolle Silver Bullet, die quasi mit einem Schuss alles lösen kann. Aber ich glaube, das Wichtige ist wirklich auch Jugendlichen so diese Fähigkeit oder diesen Mut zu geben, dass sie widersprechen oder dass sie mal für jemanden sich in die quasi Bresche hauen und sagen, na, geh bitte, lass, das ist jetzt schon extrem. Also, und das ist online. Und zum letzten Aspekt, sollte man Jugendarbeit auch online machen? Lustigerweise habe ich da schon öfters drüber nachgedacht und ich glaube ja. Ich glaube, dass es etwas sehr schwierig ist, wie man das quasi cool macht und wie man wahrgenommen wird vom Facebook-Algorithmus. Ist sicher kein einfacher Weg. Aber wenn wir sagen, es gibt gewisse Formen von Öffentlichkeitsarbeit oder von Arbeit im öffentlichen Raum, dann wäre es doch komisch, wenn ich sagen würde, das Internet ist ein Raum, wo das überhaupt nicht stattfindet. Und diese Jugendarbeit könnte allein schon so aussehen, dass wenn man merkt, dass online extrem radikale Diskussionen stattfinden, dass man den Betroffenen eine Nachricht schickt und sagt, wir können dir helfen, also dass es allein auf dieser Ebene stattfindet. Das fände ich schon sehr gut. Einfach wäre das sicher nicht, aber dass es diese Notwendigkeit gibt, glaube ich, sieht man mehr und mehr.
Vielen Dank. Das war auch eine sehr, sehr wichtige Frage. Leider aus Grund der Zeit werden wir das leider auf eine Frage jetzt verkürzen. Und somit bedanke ich mich recht herzlich für den Vortrag und auch jetzt für die Antwort. Also vielen Dank, Frau Bodnik.